John Katzenbach, Der Sumpf, aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreuzer, gelesen von Uwe Teschner. Und weiter? Wie ich Ihnen schon in meinem Brief schrieb, bekam ich danach 36 Stunden lang kein Tageslicht mehr zu sehen. Sie haben mich in einen kleinen Raum wie diesen hier gebracht, mich auf einen Stuhl geschubst und gefragt, ob ich einen Anwalt haben will. Da ich immer noch keine Ahnung hatte, was die von mir wollten, habe ich Nein gesagt. Brown war der gute Cop, Wilcox der böse. Ältester Trick der Welt. In den letzten Satz legte Ferguson seine ganze Verachtung. Und dann? Sie lassen nicht locker. Ich darf nicht aufs Klo. Ich bekomme nichts zu essen, nichts zu trinken. Stundenlang immer nur dieselben Fragen. Irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie lange das da schon so gegangen war, rasten sie aus. Sie brüllen wütend und bevor ich merke, was los ist, knallt mir Wilcox eine. Bumm! Dann habe ich plötzlich sein Gesicht ganz dicht vor der Nase und er sagt, »Bist du jetzt bei der Sache, Junge?« Er brüllt die ganze Zeit und Brown geht zwischendurch raus, sodass ich mit diesem Irren allein bin. »Sag schon, hast du sie gefickt und dann ermordet oder andersrum?« Mann, der hat das stundenlang so getrieben. Ich schätze, irgendwann habe ich ihn mit meiner Weigerung, ein Geständnis abzulegen, zu sehr frustriert, denn er fing an, auf mich einzuprügeln. Zuerst hat er mich nur ein paar Mal ins Gesicht und auf die Schultern geschlagen. Dann hat er mich vom Stuhl hochgezogen und in den Magen geboxt. Ich habe gezittert. Sie haben mich nicht mal aufs Klo gelassen und ich habe in die Hose gepinkelt. Als er das Telefonbuch nahm und zusammenrollte, hatte ich keine Ahnung, was das werden sollte. Mann, das hat sich angefühlt wie ein Volltreffer mit einem Baseballschläger. Hat mich auf den Boden geschleudert. Coward nickte. Er hatte von dieser Technik gehört. Das Telefonbuch hat die Wirkung eines Totschlägers, nur dass das Papier keine Platzwunden oder Blutergüsse hinterließ. Ich habe trotzdem nichts gesagt und irgendwann ist er gegangen. Auf einmal kommt Brown rein. Ich habe ihn stundenlang nicht gesehen. Ich zittere nur noch und stöhne und habe Angst, dass ich in diesem Zimmer sterben werde. Brown sieht mich an, hilft mir hoch und dann kommt das Gesülze. Mann, sagt er, es täte ihm so leid, was Wilcox da mit mir gemacht hat. Mann, er wüsste, dass es wehtut. Bobby Earl, ich glaube, du bist ziemlich übel verletzt. Schätze, dass du gleich Blut pisst. Ich glaube, du brauchst dringend einen Arzt. Sag mir einfach, was du getan hast, und ich bring dich sofort in die Krankenstation. Ich sag ihm, ich hätte gar nichts getan. Und der Kerl verliert die Beherrschung. Er brüllt mich an. Wir wissen, was du getan hast. Du brauchst es nur noch auszuspucken. Dann holt er seine Waffe raus. Nicht seinen normalen Dienstrevolver, den er an der Hüfte trägt, sondern eine kleine, kurzläufige 38er, die trägt er in einem Knöchelholster unter dem Hosenbein. Genau in diesem Moment kommt Wilcox rein, fesselt mir die Arme mit Handschellen hinter dem Rücken am Stuhl, packt mich am Kopf und hält ihn so, dass ich genau in die Mündung dieser kleinen Kanone starre. Brown sagt, mach endlich den Mund auf. Ich antworte, ich hab nichts getan. Und da drückt er ab. Ich sehe es vor mir, wie sich sein Finger um den Abzug krümmt und ihn in Zeitlupe bewegt. Ich dachte, mir bleibt das Herz stehen. Der Hahn schnappt zurück und trifft auf eine leere Kammer. Inzwischen heule ich nur noch wie ein Baby. Ich flenne hemmungslos. Und dann lässt er die Trommel ausschwenken und holt eine Patrone raus. Er sieht sie sich ganz genau an. »Mann, das gibt's doch nicht«, sagt er. »Blindgänger!« Er lässt die Trommel wieder einrasten, spannt den Hahn, zielt auf mich und sagt, »Deine letzte Chance, Nigger.« Diesmal nehme ich es ihm ab, dass er ernst macht. Also sage ich, »Ich hab's getan. Ich hab's getan, was immer Sie wollen, ich hab's getan.« Und das war mein Geständnis.